Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Hallo Johannes, unser Wasserstoffjünger Johannes hat sich wieder an der Hydrogen Bar eingefunden. Servus.
Ja, hallo Martin. Wir frönen wieder unserem Hobby und reden über das Thema Wasserstoff und haben natürlich wieder super interessante Einblicke aus Studien mitgebracht hierher.
Ja, Studien, ja.
Oder eine Studie zumindest. Oder ja. Keine.
Jetzt wird der ein oder andere Hörer wahrscheinlich sagen, ach du Gott, jetzt gibt es schon wieder eine Studie. Aber so schlimm ist es nicht tatsächlich. Es ist weniger eine Studie jetzt im eigentlichen Sinn des Wortes, sondern mehr eine Umfrage in der Industrie, über die wir heute sprechen wollen. Vor einigen Monaten hat der Interessenverband, oder was heißt der Interessenverband, der Industrieverband der Wasserstoffunternehmen in Europa, Hydrogen Europe, eine Umfrage gestartet und eingeladen, an der Umfrage teilzunehmen, waren Industrieunternehmen, Startups, Verbände, Institute und so weiter. Jeder Stakeholder aus dem Wasserstoffumfeld, nicht Shareholder, sondern Stakeholder selbstverständlich, konnte sich an der Umfrage beteiligen. Zum Beispiel habe ich tatsächlich auch mitgemacht in meiner Funktion jetzt abseits vom Hydrogen Bar Podcast. Und ich war nicht der Einzige, sondern es haben jede Menge Unternehmen, jede Menge Interessensvertreter, jede Menge Stakeholder mitgemacht. Es gab vor einigen Monaten dann mal eine Veröffentlichung von Zwischenergebnissen, die auch schon sehr interessant waren. Aber jetzt, vor kurzem, wurden die finalen Ergebnisse veröffentlicht in einer studienartigen Veröffentlichungsform sozusagen. Und heute wollen wir zusammen mit euch mal einen Blick in diese Veröffentlichung werfen und einige Highlights uns anschauen, die aus unserer Sicht da interessant sind.
Mhm. Genau, und dann können wir natürlich gleich vergleichen, was du da geantwortet hast, Martin.
Um ja, die, genau.
Die Anonymität zu brechen und zu schauen, wie Experte du wirklich bist.
Ja, wobei ich zugeben muss, dass ich zum Großteil auch gar nicht mehr weiß, was ich da angekreuzt habe. Also.
Aber wenn wir jetzt auf die Ergebnisse kommen, das ist schon ziemlich interessant, finde ich. Weil es halt nicht irgendwie so eine Recherche ist, wo dann irgendwie drinsteht, aufgrund von irgendwelchen Ideen, die wir uns gemacht haben, muss dieses Ergebnis rauskommen. Sondern es ist halt einfach die Meinung von einer ganzen Anzahl von Leuten. Das ist halt wahnsinnig interessant, da dieses Stimmungsbild zu sehen. Und gerade wenn man das dann in Vergleich setzt mit diesen quasi mehr Studien, die sagen, es muss so laufen, weil das ist das, was Sinn macht und alles andere darf nicht sein, so ungefähr.
Ja.
Da sieht man dann doch, wie zum Teil diese Meinungen auseinanderlaufen.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Man kann natürlich vielleicht jetzt die Frage stellen, inwiefern diese Studienergebnisse etwas beeinflusst sind oder gefärbt sind, weil natürlich, wie ich es am Anfang gesagt habe, zur Teilnahme eingeladen waren natürlich vor allem die Unternehmen, die an Hydrogen Europe beteiligt sind oder die da halt mitmischen, die zum Teil Mitglieder von Hydrogen Europe sind, eben halt so wie das Unternehmen, für das ich tatsächlich den Fragebogen ausgefüllt habe, oder die zumindest da halt Partner sind oder sozusagen das verfolgen, die ganze Aktion. Insofern könnte man natürlich jetzt schon sagen, es fußt auf Ergebnissen von Unternehmen, die an der Thematik interessiert sind, die sich damit beschäftigen oder die sie zumindest auf dem Zettel haben und aktiv betreiben. Also unter Umständen eine kleine Färbung der Ergebnisse wahrscheinlich nicht auszuschließen, Johannes, denke ich mal, oder?
Ja, natürlich. Jetzt kann man natürlich auch sagen, es macht vielleicht nicht so viel Sinn, irgendwie den Bürger auf der Straße zu fragen, wie der Status von Wasserstoffanwendungen im Jahr 2040 sein wird.
Ja, genau.
Insofern, ja, ist es schon sinnvoll, würde ich sagen, dass man dann natürlich die fragt, die da beteiligt sind. Aber natürlich stimmt, sind natürlich Leute, die auch sagen, Wasserstoff wird sich durchsetzen oder wird ein Teil der Lösung sein. Ja. Und jetzt nicht unbedingt die Leute, die sagen, Wasserstoff ist das schlimmste Übel,
das es gibt. Aller Zeiten. Ja, genau.
Genau.
Aber dann springen wir doch mal rein,
oder? Diese Ergebnisse, diese Studienergebnisse im Vergleich zu sehen mit der aktuellen Situation, mit unseren allen anderen Studien, die wir ja in den letzten, ich weiß nicht wie viele Folgen, in den letzten Jahren vorgestellt haben. Also habt ihr alle im Hinterkopf, wenn wir jetzt die Ergebnisse von dieser Umfrage
besprechen. Ja, nee, dann springen wir doch mal rein, oder?
Genau. Es beginnt mit Nutzfahrzeugen. Also wird Wasserstoff eine Rolle bei Nutzfahrzeugen spielen?
Genau.
Und kurze Antwort, ich fand es wirklich interessant. Je schwerer das Fahrzeug ist, desto mehr. Und sozusagen die positiven, die optimistischen Aussagen, die kommen wirklich irgendwie auf Marktanteile von 50% bei Wasserstoff an LKWs.
Ja, genau. Man muss natürlich immer dazu sagen, wie diese Umfrage gestaltet war. Und es wurde im Endeffekt die Frage gestellt, was denkst du, lieber Beantworter dieses Fragebogens, was ist die langfristige Lösung für ein Antriebssystem von Fahrzeug X? Und dann gibt es eben halt zum Beispiel Long-Haul-Trucks, eben halt für schwere LKWs. Und dann standen zur Auswahl eben die Batterie oder der komprimierte Wasserstoff bei 350 Bar, der komprimierte Wasserstoff bei 700 Bar und flüssiger Wasserstoff. Und dann war jeweils auf so einer Skala von 1 bis 5 anzukreuzen, ob man diese Technologie für die Anwendung für nicht geeignet hält. In dem Fall hätte man die 1 angekreuzt, oder ob man das für die perfekte Lösung hält. In dem Fall hätte man die 5 angekreuzt. Und logischerweise die 2, die 3, die 4 sind dazwischen. Und man sieht auf diesem Wege sehr gut, wer welche Antriebstechnologie eben halt für geeignet hält. Und wie du schon gesagt hast, der speziell jetzt für diese Long-Haul-Trucks ist tatsächlich der gasförmige Wasserstoff bei 700 Bar vorne, würde ich jetzt mal sagen, wo der überwältigende Großteil von den Antwortenden 4 oder 5 Punkte tatsächlich gegeben hat. Also ein sehr guter Fit oder sogar ein Perfect Fit.
Was ich da interessant fand, dass für flüssigen Wasserstoff war der Anteil an 5 Punkten noch höher.
Noch höher,
aber es gab auch viel mehr Gegner im Prinzip oder Leute, die gesagt haben, das wird nichts. Also ich glaube, da stehen die wirklich im direkten Wettbewerb in gewisser Weise oder sind beide vorne dran. Aber also die Anzahl der positiven Meinungen zu Wasserstoff bei 700 Bar war auf jeden Fall höher als bei flüssigem Wasserstoff. Aber quasi wahrscheinlich, wer wirklich sagt, flüssig ist es, die sind dann wirklich überzeugt.
Ja, genau. Sehr spannend finde ich in dem Zusammenhang auch diesen Unterschied nochmal zwischen den 700 Bar und den 350 Bar, weil die Trucks, die wir aktuell jetzt auf der Straße sehen, jetzt vor allem natürlich von Hyundai in der Schweiz, wir haben oft genug darüber gesprochen, aber auch die anderen Flotten, auch die wir teilweise in Deutschland ja im Versuchsstadium so ein bisschen sehen, die sind ja alle auf der 350 Bar Schiene unterwegs aktuell. Und die 700 Bar Schiene ist im Markt ja noch nicht richtig präsent. Es gibt natürlich Nikola, die auf die 700 Bar Schiene eigentlich schon immer setzen. Die sind aber ja noch in einem, ich würde mal sagen, Prototypen-Status und ist bei Weitem noch nicht so weit in der Anwendung, wie es zum Beispiel jetzt Hyundai ist. Und insofern ist dieser Perfect Fit, den die meisten Leute hier sozusagen vergeben haben für die 700-Bar-Technologie, die bedingt eigentlich, dass nochmal ein Wechsel der Technologie stattfindet. Eben halt von 350 Bar hin zu den 700 Bar. Man hat also durchaus die Vision noch, dass sich noch was verändert quasi und dass jetzt diese 350 Bar für die Trucks noch nicht in Stein gemeißelt sind. Und gut, da könnte man schon sagen, ja klar, hat Vorteile bezüglich der Reichweite und so weiter. Aber ich hätte mir jetzt rein aus dem Bauch raus, hätte ich mir gedacht, Johannes, diese Kraft des Faktischen quasi, auch dass man eben sieht, ja, wenn irgendwo ein Wasserstoff-Truck rumfährt, dann fährt der mit 350 Bar, würde da zu weniger eindeutigen Ergebnissen für die 700 Bar Schiene führen.
Es kann natürlich auch sein, dass das stark mehr folgt von diesem ingenieursmäßigen Denken, was ist denn das Perfekte, was ist die perfekte Lösung, getrieben ist, diese Antworten. Wo die natürlich sagen, ja, mit 700 Bar habe ich mehr Reichweite für einen Langstrecken-LKW, da macht es natürlich viel mehr Sinn.
Ja.
Es kann ja dann trotzdem sein, dass am Ende wird es eher auf 350 Bar laufen, weil es einfach billiger ist oder einfacher umzusetzen. Da gibt es ja dann so viele Einflüsse auf dem Weg dahin, wo man dann doch nicht die perfekte Lösung anwendet. Was ich da auch interessant fand für diese verschiedenen LKW-Arten, da sieht man wirklich, wie im Prinzip je kleiner der LKW, je regionaler der ist, je lokaler er ist, desto mehr setzt sich die Batterieanwendung durch.
Ja.
Und desto weniger Wasserstoff gibt es, aber auch desto viel, viel weniger flüssigen Wasserstoff wird da gesehen in der Lösung. Also da ist wirklich, wo wieder flüssige Wasserstoff extremst abfällt. Das ist im Prinzip überhaupt keine Lösung mehr für Stadtfahrzeuge, wo dann doch noch einige Leute Wasserstoff mit 350 Bar zum Beispiel als nutzbar sehen.
Ja, stimmt. Ja, genau. Ja, ist auch interessant irgendwie, finde ich, auch dass die 350 Bar jetzt dann eher für diese kleineren Anwendungen tatsächlich jetzt besser abschneiden als die 700 Bar. Wie du schon gesagt hast, je kleiner die Anwendung, umso eindeutiger heißt der Sieger Batterie. So ist es. Aber eigentlich, wenn ich jetzt nichts übersehe oder wenn mich jetzt nichts täuscht, ist jeweils auf dem zweiten Platz die 350 Bar Anwendung noch vor der 700 Bar Anwendung. Und das ist ja eigentlich exakt andersrum, als wir es in der Realität sehen. Wie vorhin schon erwähnt, wir haben ja auf der Truck-Seite aktuell eher die 350 Bar Anwendung und auch auf der Zugseite zum Beispiel und haben ja eher auf der PKW-Seite und auf der Sprinter-Seite, ich sage immer Sprinter, ich weiß nicht, wie der offizielle Name dafür ist, ich meine Sprinter ist Vans, natürlich eigentlich Mercedes, oder? Aber...
Auf Englisch.
Ja, genau.
genau. Kastenwagen.
Genau. Und das sind ja eigentlich die Fahrzeuge, die wir aktuell mit 700 Bar auf der Straße sehen. Und die Abstimmungsergebnisse hier sind exakt andersrum. Hier sehen eher die Trucks die Leute hier mit 700 Bar vorne und die kleineren Fahrzeuge und unter anderem eben auch die Kastenwägen mit 350 Bar.
Ja, es ist auch interessant, da gibt es ein Kapitel auch zu diesem Thema Fahrzeuge und Vans. Und da wird 350 Bar überhaupt nicht mehr erwähnt. Da gibt es nur noch Batterien, 700 Bar oder flüssig. Da ist auch wirklich so, dass also Batterie ist wirklich weit vorne.
Ja.
Dann gibt es noch diese 700 Bar Technik, die auch einen, also wirklich nicht zu vernachlässigen ist. Es ist nicht so, dass da jeder sagt, oh, das ist nichts. Es gibt mehr Kritiker als bei Batterie. Ja. Aber bei Flüssigwasserstoff, da wiegt auf jeden Fall
ist es,
die Aussagen, dass das einfach nicht passt.
Ja, ja gut, es wundert einen jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ja, genau. Wir haben das ja öfter schon auch thematisiert, natürlich im Podcast. Fahrzeuge, jetzt speziell PKWs, die stehen halt oft rum. Und das ist dann bei Flüssigwasserstoff wieder Nachteil mit Abdampfung und so weiter. Müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Aber dass da jetzt der Flüssigwasserstoff schlecht abschneidet, wundert mich jetzt nicht. Wundert mich eher tatsächlich wiederum, wie eindeutig die Ergebnisse sind. Weil es gibt ja normalerweise, gibt es ja immer jemanden auch, der sagt so, ich habe aber die super Idee, wie man Flüssigwasserstoff auch hier im hier in der PKW-Anwendung hier perfekt umsetzen kann. Ich bin der Größte. Aber da ist die Antwortlage ziemlich, ziemlich
eindeutig. Es gab ja ein paar Leute, die da 5 Punkte vergeben haben.
Ja, genau. Ja, das stimmt.
Wir sind eher einsam auf dem
Nee, das stimmt. Ja.
Um das Thema Straßenverkehr abzuschließen, es gab auch ein Kapitel zum Thema Bus, wo im Prinzip das sich gespiegelt hat zu der Anwendung im LKW von urban bis zu Überlandbussen. Und da eigentlich wirklich ähnliche Ergebnisse mit
Batterie-Sieger
in urbanen Anwendungen und dann die länger die Distanz ist, desto mehr geht es halt in diesen 700 Bar Wasserstoff oder dann Flüssigwasserstoff.
Ja, genau.
Ja. Was ich da auch interessant fand, für alle diese Kapitel wurden dann die Bottlenecks
aufgelistet. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Genau.
Und bewertet. Was ich interessant fand, dass es eigentlich, es gab so gut wie kein Bottleneck, oder eigentlich wurden bei allen Bottlenecks, haben die Mehrheit der Leute gesagt, es ist wirklich ein Bottleneck und da gibt es wirklich Einschränkungen.
Ja, ja, stimmt. Ja, genau. Stimmt.
Ich glaube, nur bei Public Opinion war das Ergebnis mehr oder weniger ausgeglichen, dass genauso viele gesagt haben, es ist ein Problem, wie es ist kein Problem.
Ja, genau.
Bei einem anderen war es ein Problem.
Aber sonst, ja, genau, stimmt. Die Probleme, die zur Auswahl standen, nach denen wurde auch gesagt, ja, das ist ein Problem.
Ja, muss sofort behoben werden, alles auf einmal.
Ja, genau. Und es wundert einen auch eigentlich nicht, wo die Antwortenden die größten Probleme, die größten Bottlenecks gesehen haben, nämlich auf der einen Seite bei der Refueling Infrastructure, was logischerweise halt die Anzahl der Tankstellen ist, die da geeignet ist, speziell natürlich auf der Truck-Seite als eine große Hürde identifiziert, aber durchaus auch auf der Pkw-Seite ist da auch auf dem ersten Platz, wenn auch knapp, würde ich sagen. Zweiter Platz, quasi halt das zweitmeiste oder das zweitwichtigste Bottleneck, das da identifiziert wurde bei den PKWs, ist tatsächlich die hohen CapEx. Die Anschaffungskosten für so ein Fahrzeug, die hoch sind, ist natürlich auch ein wichtiger Faktor auf der Truck- und auf der Busseite. Aber da wird als ein weiteres Problem identifiziert und es geht natürlich so ein bisschen so Hand in Hand. Es gibt nicht genügend Förderung. Also man beschwert sich auf der einen Seite drüber, ja, die Fahrzeuge sind zu teuer, aber natürlich könnte man so ein Problem damit lösen, wenn es da ordentlich Förderung, wenn es da ordentlich Incentives geben würde. Ist das Problem, was zusätzlich da noch identifiziert worden ist.
Ja, also es ist wirklich, im Prinzip geht ziemlich Hand in Hand. Auf der einen Seite gibt es da auch einige Punkte zum Thema, also mit dem Fueling, der Refueling Infrastructure, ziemlich auch Wasserstoff Supply, Fuel Cell Supply, also wirklich, wo du siehst, da gibt es Limitierungen im Markt und dann halt natürlich die Kosten. Die andere Seite. Genau, und neben den Landtransport wurden auch andere Bereiche befragt, einmal zum Maritime Use, also den Seeverkehr, Schiffe, Ferries, falsch ständig ins Englische. Es ist schlimm, dass diese Studien alle auf Englisch sind.
Ja, ist schlimm. Ja, finde ich auch.
Wir müssen doch wieder auf Englisch umswitchen mit unserem Podcast. Genau, also es gibt da diese von großen Schiffen zu irgendwelchen Transportschiffen, Cruise Ships, also den Ferienschiffen, wurde alles evaluiert. Da gibt es auch noch viel, viel mehr Optionen als irgendwie Wasserstoff mit 350 Bar, 700 Bar und flüssig. Und da ist schon interessant, wie stark sich da eigentlich dieses Thema E-Fuels oder wie stark das in der Meinung ist. Also es ist wirklich so, dass die wenigsten Leute sagen, das passt überhaupt nicht und wirklich viele sagen, oh, das ist die perfekte Lösung.
Ja, ja, genau.
Und das eigentlich also das wirklich hat mich durch die Bank überrascht. Über alle Schiffe hinweg.
Ja, genau. Also das hat mich auch überrascht. Und es gibt ja sogar noch diese Kategorie synthetische Kraftstoffe nochmal als einen separaten Punkt quasi. Und auch da ist die Zustimmung ja sehr hoch. Und das heißt, wenn man die synthetischen Fuels und die E-Fuels, wie auch immer das da jetzt konkret unterschieden wird, ehrlich gesagt, zusammennimmt, ist das der eindeutige Sieger, muss man sagen, und ebenfalls eigentlich relativ gut abschneidet oder was auch ziemlich gut abschneidet, sind die Biofuels tatsächlich. Und insofern, wenn man jetzt sozusagen halt diese flüssigen Kraftstoffe mal zusammennimmt, ist es über alle Arten von Schiffen, über alle Arten von Booten hinweg der eindeutige Sieger.
Genau, auch die Bottlenecks sind eigentlich alle vorhanden. Es gibt kein Bottleneck, das nicht da ist. Was eigentlich auch sagt, die Autoren von dieser Umfrage, die haben schon gewusst, was sie fragen.
Ja.
Haben gut recherchiert. Aber im Prinzip ist da auch wieder das Gleiche. Also Kapazitäten fehlen und es ist alles zu teuer.
Ja, genau, so kann man sagen. Ohne leichte Überraschung auf der Chip-Seite. Was heißt Überraschung? Was mir ein bisschen aufgefallen ist auf der Chip-Seite bei den Bottlenecks, ist, dass das Legislative Framework hier als Bottleneck sehr oft genannt wird. Hier ist also offensichtlich die Normierung, Zulassungsvoraussetzungen, Anforderungen und so weiter noch nicht in einem Maße abgeklärt, wie es auf der Fahrzeugseite der Fall ist. Auf der Straßenfahrzeugseite ist zwar schon auch natürlich das Legislative Framework als ein möglicher Flaschenhals identifiziert und wie wir es vorhin gesagt haben, ist ja auch was durchaus wahrgenommen wird, aber ist jetzt nicht bei den allerhöchst bewerteten Flaschenhälsen mit dabei. Ist eher im hinteren Bereich, ist eher am Ende sogar, würde ich sagen.
Ja, ja.
Aber auf der Chip-Seite ziemlich weit vorne.
Ja, genau. Und dann, wenn wir zum nächsten Kapitel gehen, das ist dann die Flugzeuge, die Luftfahrt, da ist man eigentlich wieder bei einem ähnlichen Muster. Also E-Fuels sind klar dominant. Hier ist wirklich der Punkt. Gerade bei den längeren Flügen, diesen Mid-Range, Long-Range, da schneidet Elektrizität, also Batterie, überhaupt nicht gut ab, was natürlich auch verständlich ist. Das ist einfach zu schwer.
Ja.
Und ja, da ist wirklich E-Fuels, Biofuels das Thema, das dann schon wieder am relevantesten gesehen wird.
Ja.
Wiederum verständlich, weil man da doch die höchste Energiedichte hat.
Da
muss man halt sagen, gibt es alle Bottlenecks sind bestätigt worden.
Ja. Was man da noch erwähnen kann, ist zum Thema Wasserstoff. Schneidet durchaus jetzt auch nicht schlecht ab. Also standen auch zwei Optionen für Wasserstoff jetzt direkt in der Luftfahrt zur Abstimmung. Zum einen die Verwendung von Wasserstoff in der Brennstoffzelle, logischerweise. Und zum anderen auch die Verwendung von Wasserstoff in einer Jet Engine. Im Endeffekt, also das Äquivalent quasi als zum Verbrennungsmotor im Straßenfahrzeug. Und relativ eindeutig, je schwerer der Flieger wird, eindeutiger wird es eigentlich für die Jet Engine. Also bei den very short range Flights ist sogar noch die Brennstoffzelle vorne. Ich würde mal davon ausgehen, wahrscheinlich sind das halt so Leichtflugzeuge, so Spaßflugzeuge, so Hobbyflugzeuge.
Ja, genau.
Ist die Brennstoffzelle tatsächlich vorne, wahrscheinlich auch deshalb, weil die keine Jet-Engines haben. Das wird
ja
auch der Grund sein. Aber dann schon ab den Short-Range-Flights zwischen 500 und 1500 Kilometern Flugstrecke, also dann halt so innerdeutsche Flüge zum Beispiel, und dann speziell dann halt ab Medium-Range und dann speziell Long-Range ist dann eindeutig die Jet-Engine vor der Fuel-Cell.
Ja, genau. Also es ist eigentlich so ein Bild, das einerseits Sinn macht, auf der anderen Seite aber auch dann diese ganzen Entwicklungen, die ja zum Teil wirklich bestehen, wo dann irgendwelche Airbusse, so große Flugzeuge, wo man überlegt, kann man da nicht Wasserstofftanks einbauen und dann schmeißt man irgendwie die letzten 10 Sitzreihen raus und hat da große Tanks. Die schieben das doch nochmal in so ein Licht, wo man sagt, vielleicht ist es doch nicht gar so realistisch. Weil es halt doch aufwendig ist. Und vielleicht muss man da in diesen sauren Apfel beißen, dass man halt bei E-Fuels nicht die höchste Energieeffizienz hat. Das heißt, bei der Herstellung.
Ja.
Aber dafür hat man halt die Energiedichte dann da, wo man sie braucht.
Ja.
Nämlich dann während des Flugs.
Ja, genau. Und da ist synthetisches Kerosin ist da schon der mit Abstand der eindeutige Sieger, würde ich sagen, jetzt bei allen untersuchten Flugzeuganwendungen. Ja, genau.
Ja.
Ja. Zu den Bottlenecks vielleicht noch ganz kurz im Flugzeugbereich. Da ist mir aufgefallen, ziemlich weit vorne, aber da sind eigentlich auch, wie du es vorhin schon erwähnt hast, da sagt jeder, ja, Bottleneck. Da gibt es überhaupt keinen Fall eigentlich, wo jemand sagt, nee, das ist kein, naja, gut, es gibt natürlich schon Leute, die sagen, das ist kein Bottleneck, aber
eine
eindeutige Lage. Und zum Beispiel ist die Meinung auch sehr hoch, dass halt die Availability von den Fuels am Flughafen ein Bottleneck ist.
Yeah.
Sowohl Wasserstoff am Flughafen ist nicht vorhanden, als auch synthetisches Kerosin am Flughafen ist nicht vorhanden. Und dann ist es halt logischerweise ein Bottleneck. Und das spiegelt im Endeffekt ja wieder, wenn wir auf den Fahrzeugbereich auf der Straße schauen, diese Thematik mit den Tankstellen. Die ist im Endeffekt also auch als ein relevanter Engpass auf der Flugzeugseite identifiziert worden. Man könnte ja jetzt irgendwie vielleicht die kühne Vermutung anstellen, ja, vielleicht ist das gar kein so ein Bottleneck jetzt auf der Flugzeugschiene, weil man hat halt die Flughäfen quasi und da stellt man jeweils dann so eine Tankstelle hin. Man stellt da die Betankungsinfrastruktur hin und dann hat sich ja der Laden. Man braucht ja nicht, wie speziell jetzt auf der PKW-Seite, quasi in jedem Dorf so eine Tankstelle. Aber es ist trotzdem ein signifikanter Engpass, ein signifikanter Flaschenhals. Logischerweise, ist jetzt auch nicht überraschend, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, die Zahl der verfügbaren Betankungseinrichtungen an den Flughäfen.
Ja, genau, da muss sich dann also noch einiges ändern, wobei gerade bei Flugzeugen hat man natürlich auch viel längere Entwicklungszyklen und Nutzungszyklen. Es wird dann langsam vor sich hergehen wahrscheinlich.
Ja.
Gibt es sonst noch was?
Ja, mei. da steckt schon noch einiges drin.
Ja, das stimmt.
Wir können aber ja wieder verweisen drauf.
Nach die Kernpunkte natürlich.
Ja, ne, wenn wir mal so auf die Uhr schauen, es geht wieder schwer auf die halbe Stunde
genau,
zu.
Genau, genau. Habe ich mir auch gerade gedacht.
Insofern würde ich da wieder mal auf unsere Shownotes verweisen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir verlinken euch die Studie wieder. Ihr könnt einfach nach unten scrollen in eurem Podcast-Player, euch die Studie selbst runterladen oder diese Umfrageergebnisse selbst runterladen und dann für euch mal reinschauen, was sind denn für euch die relevantesten Punkte, die interessantesten Ergebnisse. Und könnt dann natürlich uns auch sehr gerne schreiben dazu und uns mitteilen, was wir hier in der Folge jetzt vergessen haben zu erwähnen.
Ja.
Weil wir uns nicht genug auskennen.
Macht das gerne. Ja. Ihr kennt ja
und
die,
nutzt dazu
die Kontaktmöglichkeiten.
Nutzt dazu unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de oder das Kontaktformular auf unserer Webseite www.hydrogenbar.de.
Ja. Genau, damit freuen wir uns, dass ihr wieder hier dieses Mal bei uns zu Gast wart an der Wasserstoffbar, an der Hydrogen Bar.
Jo,
an der Hydrogen Bar. Wünschen euch eine schöne Woche und freuen uns dann auf die nächste Woche mit euch.
Macht's gut, bis dahin. Servus.
Ciao.